Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf, in meiner Heimat. Es sind schon ein paar Tage, dass wir hier weggezogen sind, aber wie du gesagt hast, alle Jahre wieder kommt nicht Christuskind allein, sondern wir kommen auch immer mal wieder. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und letztes Jahr war es ziemlich genau um die gleiche Zeit, Oktober. Wir sind im Anschluss an den Gottesdienst letztes Jahr gleich nach Marokko geflogen. Von Marokko ging es dann weiter. Ich habe mir sie aufgeschrieben, weil es mittlerweile ein bisschen viel wird immer. Wir sind dann nach Korea, da war die Weltpfingstkonferenz, dass ihr auch ein bisschen so die Geschichte kennt. Von dort ging es nach Kamerun, dann durfte ich in Gandersheim unterrichten, das ist auch einmal im Jahr. Dann nach Kapstadt, Südafrika, Johannesburg, Malawi, Uganda, Kenia, Ghana, Nigeria, dann zurück nach USA. Dann in diesem Jahr, Anfang des Jahres, gleich wieder nach Gandersheim, dann nach Polen, da war die Pfingst-Europa-Konferenz, dann Berlin und von Berlin ging es in ein Land, für das ich seit 10 Jahren bete und 10 Jahre versuchte ich reinzukommen, die letzte Bastion Nordafrikas für uns nach Libyen. Und Gott hat Gnade geschenkt, das ist eine lange Geschichte und ich wünschte mir mal, wir könnten mal einen ganzen Tag hier zusammen sein, wo ich über alles das erzählen kann, was wir erleben in diesen Ländern. Es ist einfach zu kurz, hier im Morgen innerhalb von 5 Minuten das alles zu erzählen, aber mein Herz geht über und ich muss mich selber bremsen, weil wenn ich anfange davon zu erzählen, was Gott tut in Nordafrika, da könnte ich nicht mehr aufhören. Das ist unwahrscheinlich, was Gott tut in diesen Ländern. Es ist mit Worten fast nicht zu erklären. Man hört hier und da von jemand, der mal in Nordafrika war. Aber wenn man im Untergrund arbeitet und mit den Leuten dort arbeitet, die auch draußen in den Siedlungen, in den Dörfern, in den Bergen arbeiten, wie sich Menschen zu Tausenden bekehren, wie Menschen zu Tausenden eine Begegnung mit dem auferstandenen Sohn Gottes, mit dem Messias Jesus Christus haben, da kann man nicht mehr als nur sprachlos sein. Wenn man allein unsere direkten Mitarbeiter vor Ort, sei es Abdelatif oder Said, mit den Leuten spricht, Mohammed, die eine Begegnung mit Jesus Christus hatten, die jahrelang nach Mekka gereist sind, um die Kaaba gelaufen sind und Gott gesucht haben und haben Gott nicht erlebt. Und plötzlich sind sie irgendwo auf dem Dach und beten oder sie sind im Schlafzimmer und plötzlich erscheint ihnen eine Person in einem weißen Gewand und sagt, was suchst du mich? Jahrelang, ich war immer hier. Ich bin der Messias, den du gesucht hast. Und ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen, aber ich möchte hier aufhören. Wir sind dann weiter nach Uganda, in Kenia gewesen, in Deutschland. In Uganda hatten wir eine Großevangelisation, für uns eine kleine Evangelisation für das, was man früher erlebt hat mit Zephan. Wir hatten etwa 3000 Menschen, die zum Glauben kamen in diesen 3 Tagen und das ist für mich erfreulich. Ich freue mich über jede Menschenseele. Von dort ging es dann wieder nach Ägypten, dann nach Madrid und so weiter. Und jetzt, wenn wir hier fertig sind, wir kamen von USA, wir gehen jetzt nach Willingen, wirst wahrscheinlich auch dabei sein, unsere Bundeskonferenz, von dort noch 3 Tage Evangelisation in Freiburg und von dort geht's direkt nach Ägypten, von Ägypten nach Madrid zur Assemblies of God World Missionskonferenz, von dort dann nach Marokko und von Marokko nach Tunesien und dann nochmal 1 Tag in Deutschland und dann zurück. Und warum sage ich das? Ich möchte einfach, dass ihr betet, wenn wir unterwegs sind, weil es natürlich auch immer nicht ganz ohne Gefahren ist. Allein heutzutage weiß man nicht, ob die Flüge gehen oder nicht gehen. Bis jetzt hat Gott immer Gnade geschenkt noch. Aber warum noch beten? Wir gehen nach Marokko, wir gehen nach Tunesien, wir werden dort Mitarbeiter aus Algerien treffen, die rüberkommen über die Grenze, die wir die letzten 2 Jahre nicht erreichen konnten. Die kommen dann zu uns rüber, werden dort Leiterschulung haben, Ausbildung haben. Marokko, warum Marokko? Ihr alle habt es sicherlich gehört, was geschehen ist, das große Erdbeben in Marokko vor einigen Wochen. Und ich danke auch denen, die geholfen haben, einmal mit Pakistan, als die Verfolgung war und noch ist. Ich habe erst vor 3 Tagen wieder Bilder bekommen von Asif, unserem Mitarbeiter dort. Es sind grausame Bilder, die man Kindern nicht zeigen könnte, weil es sie furchtbar sind, wie Menschen zerschnitten und verletzt werden, misshandelt werden, verfolgt werden. Die Geschwister brauchen unsere Gebete. In Marokko, das Erdbeben hat mich erinnert an eine Begebenheit, und die möchte ich kurz erzählen. Ich habe sie hier und da schon erzählt. 1960 gab es ein großes Erdbeben in der Stadt Agadir in Marokko. Über 15.000 Menschen sind dort gestorben. Ein amerikanischer Geschäftsmann war aus Amerika mit seiner Frau und seiner Tochter nach Agadir gekommen. Und das Mädchen hat sich, bevor sie nach Marokko gingen, hatte sie sich nochmal an den Altar gekniet und hat gesagt, ich möchte in Marokko den Menschen von Jesus erzählen. Ich möchte mein Leben hinlegen für dich. Sie kamen sonntags an, am Montag früh war das Erdbeben, das ganze Hotel war total zerstört, als der Schutt und der Rauch sich legten. Da hörte der Vater eine Stimme, die Frau war sofort tot, und er hörte das Mädchen, Papa, warum ist das geschehen? Ich habe doch, bevor wir gegangen sind, mein Leben auf den Altar gelegt, um ihm zu dienen. Und er sagt, ich weiß es nicht, Darling, lass uns beten. Und dort unter Schutt und Staub begannen sie zu beten. Und plötzlich sagt das Mädchen, Papa, ich weiß, ich werde sterben, aber du wirst leben. Suche Menschen, die an meiner Stadt gehen. Diese Geschichte, ich bin sicher, einige kennen sie euch, Gerhard Klemm, ein alter Evangelist, hat diese Geschichte erzählt, als ich ein kleiner Junge war. Und ich habe damals gesagt, ich möchte an die Stelle von diesem Mädchen treten. In der Zwischenzeit hatte sich mein Leben völlig verändert, Jahre vergingen, aber als ich mich bekehrt habe, als Gott mir begegnete, erinnerte er mich an diese Begebenheit, und das war eigentlich der Anstoß wieder für Nordafrika, schon viele, viele Jahre zurück, 45 Jahre zurück. Und es verging auch wieder einige Zeit, als ich jetzt wieder in Marokko war vor einigen Jahren. Ich stand in Marrakesch am Fenster und dann dachte ich, lass mich mal niederknien und beten, und ich habe mich niedergekniet und ich habe gebetet, und plötzlich hörte ich eine Stimme klar und deutlich, geh zum Fenster, schau raus, was siehst du? Und ich ging zum Fenster, und als alter Pfingstler, da denkt man, jetzt kommt eine Schrift am Himmel, Gott schreibt da irgendetwas, und ich gehe ans Fenster, ich schaue kein Zeichen am Himmel, ihr kennt die Flugzeuge, die manchmal so SOS oder irgendwas an den Himmel schreiben, nichts gesehen, ich schaue runter, da waren nur Menschen, die hin und her gingen. Und ich habe gedacht, naja, habe ich mich verhört. Ich ging wieder zurück, habe mich wieder hingekniet, habe weiter gebetet. Wieder dieselbe klare Stimme. Siegfried, geh zum Fenster und schau, was du siehst. Und ich gehe zum Fenster, ich schaue wieder hoch, war nichts, ich war enttäuscht, ich schaue runter. Und ich rede so mit Gott, wie ich das immer tue. Und ich sage, Herr, ich weiß nicht, was ich gehört habe, aber ich sehe nichts. Ich sehe nur Menschen. Also, sorry, aber ich spreche mit ihm Englisch. Ich sage, it's just people. Es sind einfach nur Menschen. In dem Augenblick, wo ich gesagt habe, just people, nur Mensch, einfach nur Menschen. Da war es, als wenn ich einen Messerstich bekomme in meine Brust. Ich fiel zu Boden und ich rief zu Gott um Vergebung. Warum? Ich wusste genau, was ich falsch gemacht hatte. Und ich habe gesagt, nie wieder in meinem Leben werde ich sagen, es sind nur Menschen. Denn für jeden einzelnen dieser wunderbaren Männer und Frauen und Kinder hat Jesus Christus sein Leben gegeben. Für jeden einzelnen ging er ans Kreuz. Gott ist nicht ein Wesen irgendwo im All, der kein Interesse an den Menschen hat. Er hat so viel Interesse an jedem Einzelnen, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hat, damit er für uns ans Kreuz geht, denn keiner von uns, keiner, auch in diesem Raum nicht einer, ist ohne Schuld. Und wir denken da nie drüber nach, weil wir ja so fromm sind. Überhaupt in Süddeutschland sind ja alle Menschen fromm. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und wenn man in die Kirche geht, denkt man, damit ist man fromm. Aber damit kommen wir nicht in den Himmel, sondern nur, wenn wir an den Sohn Gottes, an den Messias, an den Auferstandenen Jesus Christus glauben. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand anders kommt zum Vater als allein durch mich. Und diese Begegnung hat mich veranlasst, einfach Nordafrika in mein Herz zu brennen, und ich möchte da auch nicht einen Schritt davon weichen. Das war eigentlich jetzt die Einleitung, das war nicht so lang vorgesehen. Entschuldigung. Aber er ladet nie wieder einen Evangelisten ein. Vielleicht noch etwas, was ich normalerweise nie tue, aber weil das hier meine Heimatgemeinde ist, erlaube ich es mir heute Morgen einfach. Ich hatte vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, ein kleines Büchlein, Kenne deine Bestimmung, ganz besonders für junge Leute. Kenne deine Bestimmung, erreiche das Ziel. Und es ist nicht nur, dass wir unsere Bestimmung kennen, sondern wir erreichen wir auch wirklich das Ziel, könnt ihr draußen im Foyer haben. Und dann habe ich jetzt gerade gestern vom Druck ein kleines Heft bekommen, hätte eigentlich Taschenbuch werden sollen, aber irgendwie war das mit dem Drucker Missverständnis. So ist es mehr wie ein Mickey-Maus-Heft geworden, aber es ist besser als Mickey-Maus, glaubt mir's. Das hatte ich vor 2 Jahren geschrieben und habe es dann auf die Seite gelegt. Und vor ein paar Wochen, 2, 3 Wochen, erinnert mich der Geist Gottes, mach das Buch fertig, mach das Heft fertig. Und dann las ich im Vorprogramm der Konferenz, da geht es um Berufung. Und ich habe das Büchlein fertig gemacht für euch, Berufen zu. Und dann gibt es 10 kleine Kapitelabschnitte zu was wir berufen sein können. Okay, könnt ihr auch haben, dürft ihr nachher mitnehmen. So, könnt ihr liegen lassen, jetzt geht's los. Mein Thema heute Morgen, es wurde schon angekündigt, ist hoffnungslos. Und was bedeutet das für uns? Hoffnungslos. Oi, oi, oi. Bisschen wackelig hier die Geschichte. Hoffnungslosigkeit. Und als dieses Stichwort in mein Herz fiel in der Vorbereitung Hoffnungslosigkeit, da dachte ich zurück an Jahrzehnte. Und ich habe gedacht, was bedeutet eigentlich der Begriff hoffnungslos? Man spricht so oft über Hoffnungslosigkeit. Und dann habe ich mal nachgeschlagen, was sagt eigentlich so der Duden, was sagt die Wissenschaft über Hoffnungslosigkeit? Und da steht, ohne Aussicht auf eine positive Entwicklung oder ohne erkennbaren Ausweg. Man ist jegliche Hoffnung los, also ohne Hoffnung. Er ist ein... Das habe ich auch schon öfters mal gesagt und habt ihr wahrscheinlich über mich auch schon gedacht. Es ist ein hoffnungsloser Fall. Ein hoffnungsloser Fall. Und ich habe mir dann mal ein paar Synonyme, also andere Wörter angeschaut für hoffnungslos. Da heißt es, man ist abgesperrt, abwegig, ein armer Kerl, aussichtslos, frustriert, kummervoll, nicht durchführbar. Hoffnungslos heißt, es ist nicht durchführbar etwas. Oder nicht zu heilen. Und ich könnte Geschichten aus meinem eigenen Leben erzählen, die Bücher füllen würden, wo es hieß, das ist nicht zu heilen, das ist unheilbar in unserer eigenen Familie. Nichts zu machen, unheilbar, unmöglich, das ist unmöglich. Man steht vor einer Prüfung, man hat nicht gelernt, das ist unmöglich, das schaffe ich nicht. Unveränderbar, verflochten oder verloren. All das sagt die Wissenschaft als Alternativen zu dem Wort hoffnungslos. Und vielleicht findest du dich heute Morgen in solch einer Situation, wo du eine Sache bewegst in deinem Herzen, wo du sagst, jetzt habe ich so lange für gebetet, das ist hoffnungslos, da höre ich auf. Da ist eine Krankheit, da ist eine Berufswahl, da ist eine Beziehungswahl, wo man sagt, ist hoffnungslos. Meine Kinder, also nicht meine, aber vielleicht deine Kinder, das ist hoffnungslos, die sind abgeirrt. Ich habe mit ihnen geredet, ich habe für sie gebetet, es sieht hoffnungslos aus. Vielleicht in Drogen, in der Arbeit vielleicht gemobbt. Und wir kommen aus einer Pandemie heraus und wenn ich hier vor 2 Jahren gestanden bin, dann hieß es so, das ist alles hoffnungslos. Alles hoffnungslos gewesen. Man wusste nicht, wie geht es denn morgen weiter. Hoffnungslosigkeit. Und selbst in meinem eigenen Leben, als ich das erlebt habe in dem Alter zwischen 18 und 21, da sah ich mich selber als einen hoffnungslosen Fall und viele andere sahen mich als hoffnungslosen Fall. Unheilbare Krankheiten, ich habe es schon genannt, oder ausweglose finanzielle Situationen, hoffnungslos Arbeit zu finden. Und wenn ich hier in Süddeutschland über das Thema spreche, ich habe vorher noch nie drüber gesprochen irgendwo. Aber ich glaube, auch hier gibt es Menschen, die trotzdem sie ihr Haus und ihr Gut und alles haben, immer wieder vor dieser Situation vielleicht sogar Angst stehen. Was ist wenn? Was wenn? Und ich möchte hier einen Vers lesen aus der Bibel, denn alles für mich muss sich auf das Wort Gottes gründen. Da heißt es im Klagelieder 3, die Verse 22 bis 24. Es sind die Gütigkeit des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Und wie oft war ich aufgerieben aus Angst, aus Hoffnungslosigkeit, dass wir nicht aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende, sie sind alle morgen neu, deine Treue ist groß. Und jetzt kommt's. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Ein Philosoph, Ernst Bloch, er sagte, Hoffnung ist nichts anderes als Optimismus. Und da gibt es die Pessimisten und es gibt die Optimisten. Das heißt, würde für mich in der letzten Konsequenz heißen, die Pessimisten sind die, die keine Hoffnung haben. Und ein Optimist ist einer, der eine Hoffnung hat. Aber Freunde, so leicht und so einfach ist das nicht, wie der Philosoph hier es darstellt. Und ich möchte mal eine Alternative dazu erwähnen. Paulus und Timotheus. Paulus schreibt hier an Timotheus, Paulus, der Apostel Jesu Christi, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unsere Hoffnung. Hier sehen wir schon einen kleinen Unterschied, dass der Philosoph die Hoffnung als etwas auf etwas sieht. Ich hoffe auf schönes Wetter. Ich hoffe, dass es morgen anders wird in meiner Ehe. Ich hoffe, dass meine Kinder zu Jesus kommen. Ich hoffe, wir hoffen, wir haben Hoffnung auf etwas oder an etwas. Und Paulus sagt, es geht nicht darum, Hoffnung auf etwas zu haben, sondern auf jemand oder an jemanden die Hoffnung festzumachen. An jemanden. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, für den Menschen ohne Gott ist Hoffnung ein Zustand, eine ungewisse Erwartung. Wir hoffen, aber es ist ungewiss. Wir wissen nicht, ob es geschieht. Ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehe. Wissen tun wir es nicht. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, und wir nehmen den Regenschirm mit. Warum? Weil wir nicht ganz sicher sind, ob es nicht doch regnet. Ich hoffe, dass dies und jenes geschieht. Wir hoffen auf eine Situation. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Aber hier schreibt Paulus, dass es kein Zustand oder Gemütsbewegung oder Emotion war, sondern eine Hoffnung in eine Person. Hebräer 10, 23 sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung, also setzt mal für Hoffnung Jesus ein. Lasst uns das Bekenntnis Jesu unbeweglich festhalten. Lasst uns an Jesus festhalten. Warum? Alle andere Hoffnung kann oder auch kann nicht geschehen, wird nicht geschehen, weil sie veränderlich sind, weil sie auf andere Dinge angelegt sind, die ungewiss sind. Nichts auf dieser Welt ist beständig, absolut nichts. Warum? Es ist alles Veränderung unterworfen, wir alle. Wenn ich meine Bilder anschaue vor 20 Jahren, da war ich noch schön, hübsch und jung und hübsch, heute ist nur noch und übrig geblieben. Alles ist Veränderung unterworfen im Leben. Wenn wir in die Welt hineinschauen, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, egal in welchen Bereich wir reinschauen. Aber eine Konstante gibt es im Universum und die hat sich seit Milliarden von Jahren nicht verändert. Warum? Weil er von Ewigkeit war und ist und in Ewigkeit bleiben wird. Jesus Christus ist unveränderlich, unwandelbar, er steht fest. Und wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, weil er die Hoffnung ist, dann haben wir eine feste Konstante, an der wir uns festhalten können. Ich möchte hier noch einen Vers lesen. Hebräer 11, 1, jeder müsste das eigentlich kennen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eine Hoffnung auf Christus ist Glaube. Eine Hoffnung auf einen Zustand ist Unsicherheit. Und jetzt kannst du für dich entscheiden, will ich weiter in Unsicherheit, in einer Ungewissheit leben, egal um was es sich handelt, oder will ich in einer Gewissheit, in einem festen Glauben leben, ohne Angst haben zu müssen, dass sich etwas verändert. Noch ein Vers, Hebräer 11, 6, da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Das heißt, ohne Glauben, ich möchte über den Glauben an Jesus Christus kurz sprechen, ohne Glauben, dass Jesus Christus ist, dass Jesus Christus ist. Und egal, ob wir in den Judaismus reinschauen, ob wir in andere Religionen hineinschauen, sie verleugnen nicht, dass Jesus Christus ist. Und selbst im Koran lesen wir sollen auf ihn hören. Da heißt es, hört auf den Propheten Isa, hört auf Jesus Christus. Warum? Weil Jesus Christus nicht ein Zustand ist, sondern eine Person, der Sohn Gottes, der auferstanden ist und der lebt. Wie kann ich das wissen? Weil ich ihm begegnet bin. Wenn ich über Biden rede, kann ich sagen, okay, ich glaube, dass es ihn gibt. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen, wir alle haben schon Dokumentationen gesehen. Aber ob er wirklich ist, kann nur der sagen, der ihm begegnet ist. Einige kennen meine Mutter noch. Sie ist 92 Jahre und sie lebt in Kanada. Ich könnte euch viel über sie erzählen. Sie reist überall heute noch mit mir mit. Mit dem Finger auf der Landkarte. Sie ist immer dabei, wenn ich anrufe und sage, okay, wir kommen gerade zurück. Ja, ich weiß genau, wo du warst. Aber wenn ich hier von meiner Mutter erzählen würde, dann müsstet ihr einfach glauben, was ich euch erzähle, weil keiner sie gesehen hat in diesem letzten Zustand mit 92 Jahren. Aber wenn man ihr begegnet, wenn man ihr die Hand schüttelt, dann weiß man, das ist wahr. Und genauso ist Jesus Christus wahr. Warum? Weil man ihm begegnen kann. Er ist nicht irgendwo fern, irgendwo ein Gespinst, sondern er ist real. Und meine Frage ist, wie sieht unser Alltag aus? Nicht nur am Sonntag hier, hören eine schöne Predigt. Und dann kürzlich war ich irgendwo unterwegs zum Predigen und sagen sie, bist du heute der Sprecher? Sage ich, nein. Oh, ich dachte, du bist der Sprecher. Nein, sage ich, ich bin nur Sprachrohr. Ich bete, dass Jesus Christus zu dir spricht. Das ist auch mein Wunsch, dass wir hier heute Morgen nicht eine tolle Predigt hören, sondern dass wir Jesus Christus erlauben, zu uns zu sprechen. Dass er sich offenbaren kann als der Lebendige, als der Auferstandene, als der, der wahr ist. Der sich niemals verändert. Ich war wirklich ein hoffnungsloser Fall. Aber ich möchte mal hier noch ganz kurz einige Beispiele von anderen hoffnungslosen Fällen schildern. 1. Samuel 30. Ich möchte nicht die ganze Geschichte lesen. David. Ich denke, die meisten kennen David und wenn sie ihn nur aus der Kinderstunde kennen, er nahm sich schnell. Wie viele Steine? Oh, gut. Hier, ihr müsst noch ein bisschen lernen. Er nahm sich schnell 5 Steine und schwang und erlegte den Riesen Goliath. Die Geschichte kennen wir. Aber da gab es auch andere Situationen im Leben dieses Mannes. Er kam heim von einer Schlacht und was fand er vor in Ziklag? Eine Stadt, die niedergebrannt war. Alles war in Schutt und Asche. Die Frauen, die Kinder entführt, weggebracht. Er stand da vor einem Haufen Elend. Und nicht genug, dass die Stadt in Schutt und Asche war, nicht genug, dass die Frauen, seine eigenen Frauen, die Kinder weggeführt waren in Gefangenschaft. Plötzlich dreht er sich rum und wo er vielleicht im Inneren gehofft hat, okay Männer, lasst uns jetzt gehen. Da waren alle, die mit ihm waren, gegen ihn und wollten ihn steinigen. Lest die Geschichte mal nach. Seine eigenen Freunde wollten ihn steinigen, haben sich gegen ihn aufgebracht. Er war alleine da, da war keine Hoffnung mehr. Und ich frage dich, wie würdest du in diesem Zustand reagieren? Wir werfen schon lang vorher auf die Flinte ins Korn. Aber er hatte alles verloren. Und dann heißt es hier in diesem Vers bei David, und er erstärkte sich im Herrn. Warum? Er hatte seine Hoffnung nicht auf seine Freunde, auf seine Soldaten gesetzt. Er hatte seine Hoffnung nicht auf seine Kraft und seine Stärke, nicht auf die 5 Steine gesetzt, sondern er hatte seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Weil er wusste, Gott ist mit mir. Und er stärkte sich darin, er stärkte sich selber. Er encouraged himself. Ich weiß nicht, wie das richtig Deutsch heißt, I don't know. Er ermutigte, ja, wer hat es gesagt, ermutigte sich selber darin. Und ich bete, dass wir uns heute Morgen selbst ermutigen können in dem Bewusstsein, Jesus Christus, er ist die Hoffnung der Welt. Und er ist nicht nur die Hoffnung für die Wirtschaft, nicht die Hoffnung für die Economy, nicht nur die Hoffnung für die Politik, nicht nur die Hoffnung für irgendetwas, sondern er ist die Hoffnung für dein eigenes Leben, hier und morgen und am Dienstag und am Mittwoch, im Alltag. Wenn es ernst wird, wenn es schwierig wird, wo suchen wir dann wirklich im Alltag unsere Hoffnung? Oh, mir tut irgendwas so furchtbar weh. Ich glaube, ich muss morgen mal zum Arzt, denn meine Hoffnung ist die Spritze. Ich habe kein Problem im Arzt, glaubt mir das. Ich freue mich an Ärzten. Ich bin dankbar für Ärzte. Aber wenn das meine letzte Hoffnung ist, dann habe ich ein schwaches Leben. Aber wenn Jesus Christus meine erste Hoffnung ist, dann darf ich alles andere in Anspruch nehmen. Aber Jesus Christus muss und darf die Hoffnung für unser Leben bleiben. David, Petrus. Petrus, er war ein Held, er war immer vorne dran. Und dann kommt eine Situation und er verleugnete Jesus. Was heißt das Wort verleugnete? Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Das war jetzt nicht, dass eine Stadt abgebrannt ist, aber da ist in ihm etwas total zerbrochen. Er hatte Jesus verleugnet, auf den er seine ganze Hoffnung gesetzt hat. Plötzlich geht Jesus, wird gefangen, weggeführt. Da ist etwas in ihm zerstört, zusammengebrochen. Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung. Aber Jesus geht an ihm vorüber und er schaut ihn an. Und dieser Blick in die Augen Jesu, es steht nicht explizit drin, aber ich kann mir es vorstellen, weil ich es erlebt habe. Jesus geht vorüber und er schaut ihn nur an. Und in diesem Augenblick geschehen zwei Dinge. Er ist sich seiner Schuld bewusst. Aber plötzlich fängt etwas an. Da ist Hoffnung da. Da ist Hoffnung da. Am letzten Punkt meines Lebens, wo ich alles verspielt habe, wo ich alles versaut habe. Da ist Hoffnung da. Und es heißt, und er ging und er weinte. Warum? Er tat Buße. Und Jesus begegnet ihm wieder und sagt, du sollst meine Schafe hüten. Du bist der Fels, auf den Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus, kann Jesus auf dich bauen? Kann er mit dir rechnen? Egal, was in deinem Leben war, egal, wie du versagt hast, ob dein Leben versaut ist oder nicht, es gibt Hoffnung. Warum? Lass heute Morgen Jesus in deine Augen schauen. Und du wirst die Liebe Gottes erleben, die du vielleicht noch nie oder schon lange nicht mehr erlebt hast. Wir gehen in die Kirche, wir gehen in die Gemeinde und es ist so schön, auch Lobpreis. Ich liebe euren Lobpreis, absolut toll. Aber was ist, wenn der Lobpreis verhallt ist? Was ist, wenn wir rausgehen und Situationen kommen, wo es ernst wird? Schauen wir weiter. Judas. Auch Judas hatte eine Chance und wir alle kennen die Geschichte. Judas verriet Jesus. Verriet Jesus. Aber ich möchte euch mal ganz kurz erinnern an einen Punkt, bevor das geschah, bereits hatte Jesus ihm Hoffnung gegeben. Als die Jünger zusammen waren beim Abendmahl, dem letzten Abendmahl, da nimmt Jesus den Kelch und er spricht prophetisch, einer von euch wird mich verraten. Alle, wer wird sein? Und Jesus sagt, der mit mir den Bissen in den Kelch eintunkt. In diesem Augenblick gab Jesus ihm eine letzte Chance. Er hätte sagen, halt, da mache ich nicht mit, halt. Aber er entschied sich falsch, aber es war Hoffnung. Jesus gibt jedem Einzelnen eine Chance, eine Hoffnung. Der Schächer am Kreuz, wir kennen die Geschichte. Jesus gibt jedem eine Chance, auch dir heute Morgen. Ob du dich fromm denkst und christlich denkst, spielt keine Rolle. Ich möchte heute Morgen ganz bewusst, ich weiß nicht, warum das so auf meinem Herzen ist heute Morgen, ganz klar und deutlich sagen, Jesus Christus möchte, dass wir ernst machen mit ihm und nicht Kirche spielen, sondern unsere Hoffnung in ihn allein setzen. Ein Bekannter von mir, ich hatte mit ihm ein Gespräch im Boot beim Fischen und er sagte zu mir wörtlich, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Er war gläubig als Kind, hat sich dann abgewandt, sein Leben versaut, mit Scheidung und mit allen möglichen Dingen gelebt und Alkohol und alles Mögliche. Und er sagt, ich würde gern, aber ich für mich, ich bin davon überzeugt, es gibt für mich keine Hoffnung mehr. Und ich sagte, schau dir in die Augen, und ich sagte, solange du lebst, solange Atem in dir ist, ist Hoffnung für dich da, weil Jesus Christus dich nicht aufgegeben hat. Und weil er dich nicht aufgegeben hat, werde auch ich dich nicht aufgeben und für dich beten und glauben. Reinhard Bonnke sagte mal einen Satz, du kannst für die größte Sünde Vergebung haben, aber du musst für die kleinste Sünde Vergebung haben. Vielleicht bist du nicht der größte Sünder, der jemand umgebracht hat oder das Finanzamt um 1 Million betrogen zu haben. Aber vielleicht sind da kleine Dinge in deinem Leben so, wie sagt man, die kleinen Füchse oder sowas, verderben den, I don't know, Weinberg, ja. Vielleicht sind da kleine Dinge in deinem Leben, die in Ordnung gebracht werden müssen. Und weil die Dinge da sind, sind sie wie so eine kleine Barriere, wie so ein Damm, wie so ein Deich, der hindert, die Kraft und die Freude Gottes zu strömen und zu fließen. Wir haben bei uns in Oklahoma, in Tulsa, einen wunderschönen Fluss, Arkansas River, ein breiter Fluss. Aber einige Kilometer flussaufwärts, da wird etwas gebaut und dann haben sie den ganzen Fluss gesperrt. Es läuft nur so ein kleines Rinnsal. Und jedes Mal, wenn ich über diese Brücke fahre, dann erbarmt mich dieser Fluss, weil ich denke, Mensch, das ist so ein schöner Strom, der könnte so schön fließen. Und was ist übrig davon? nur ein Rinnsal. Warum? Weil etwas diesen Strom hindert. Und ich frage, ist da etwas in deinem Leben, das den Strom hindert zu fließen? Den Strom der Freude, ohne Furcht, ohne Angst. Ich möchte hier auf die letzten zwei Punkte schnell kommen. Auf was hoffst du? Auf die Politik, dass sich verändert in Deutschland? Forget it. Auf die wirtschaftliche Situation? Auf deine Gesundheit? Hoffst du auf deine Rente? Ich sprach vor zwei Tagen mit jemand. Und er sagte zu mir, weißt du, also ich glaube, ein junger Mann mit 39 Jahren, er sagte zu mir, weißt du, bis ich in Rente komme, da wird nichts mehr übrig sein. Weil wenn ich mir die Zahlen alle anschaue, die Entwicklung, wie viele Menschen geboren werden, wie viele sterben und wie viele wirklich arbeiten davon und so weiter, da ist für mich keine Hoffnung, dass ich jemals noch Rente bekomme. Traurige Geschichte. Wenn du auf die Rente hoffst, also für mich ist ganz einfach, weil ich habe die Bibel gelesen, aber da stand nichts von Rente drin. Da heißt es, und als er alt und lebenssatt war, dann nahm ihn Gott weg. Und das hoffe ich, dass wenn mal meine Zeit gekommen ist. Und so lange möchte ich arbeiten für ihn und laufen und predigen, so viel ich kann. Hoffst du auf einen guten Ehepartner? Ja, man hofft auf einen guten Ehepartner, aber ist die Hoffnung allein in diese Situation gesetzt? Oder hoffst du auf Jesus, der dir einen guten Ehepartner gibt? Auf wen hoffst du? Menschen? Hoffst du auf Menschen, die werden dich enttäuschen? Hoffst du auf Menschen, die nicht immer da sind, wenn du sie brauchst? Oder Menschen, die gerade das nicht haben, was du brauchst? Da gibt es viele Menschen, die haben nicht das, was ich eigentlich brauche. Wir hoffen auf Umstände, auf Menschen, die sich vielleicht von uns in einer Krisensituation abwenden. Und wir sind enttäuscht. Wir alle haben in Deutschland, die Älteren von uns hier, gehofft, dass mal die Mauer fallen würde. Als die Mauer gebaut wurde, wir hatten Verwandte in Ostdeutschland, wir wohnten im Westen, die durften nicht zu uns kommen, wir konnten ab und zu rüber. Und wie oft haben wir gesprochen, ach wie schön wäre das, wenn da keine Grenze wäre, keine Mauer wäre. Die Jüngeren wissen wahrscheinlich nicht mal mehr, von was ich rede. Und dann haben wir gebetet und haben gesagt, oh Herr, lass doch die Mauer fallen. Wir haben gebetet, aber ich behaupte, ich kann es nicht beweisen, ich behaupte, nur wenige haben daran geglaubt, an das, was sie gebetet haben. Und ich bin einer davon. Wir haben gebetet, 89, wir waren in Dubai und ich bekomme einen Anruf von meinem Freund, von Gary aus der Gemeinde und er sagt, hast du schon gehört? Ich sage, nein, was? Die Mauer ist gefallen, sage ich, Scherzkeks. Sagt er, doch, die Mauer ist gefallen, sage ich, das kann nicht sein. Müsst ihr euch mal vorstellen, hier betet ein Mann, damit die Mauer fällt und dann geschieht es und ich sage, kann nicht sein. Wo ist da der Glaube? Aber ich bin Gott dankbar, dass er nicht von meinem Glauben abhängig ist. Er ist treu und er tut doch, was er will, auch mit oder ohne mich. Aber es ist erstaunlich, wir haben unsere Hoffnung in alle möglichen Dinge gesetzt und es geschah nichts. Und dann benutzte Gott eine scheinbar unmögliche Situation, damit eine Mauer fällt und damit ein ganzes Regie fällt. Haben wir unsere Hoffnung in Politik oder Umstände oder wirklich in Jesus Christus gesetzt? Ich möchte hier ganz kurz noch einen Vers lesen oder einige Verse aus Epheser 1, 15 bis 21. Epheser 1, 15 bis 21. Da heißt es, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Jetzt kommt's, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in die Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Jesus Christus, die Hoffnung der Welt. Ich möchte für meinen Teil meine Hoffnung in einen setzen, der unveränderlich ist, dessen Zusagen gelten, einem, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Warum fürchten wir uns vor Umständen? Weil wir glauben, da hat jemand mehr Gewalt über uns. Ich möchte heute Morgen sagen, es gibt keinen in dieser Welt, es gibt keinen außerhalb dieser Welt, kein Teufel und kein Dämon und kein Mensch, der Macht über dich hat, wenn du dein Leben Jesus Christus gibst und ihm ganz anvertraust. Warum? Wenn Gott sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, kleine Mathematik, alle, wie viel Prozent sind das? Tolle Mathematiker hier. 100%. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist und sie eins sind, wie viel Macht hat denn Jesus? Alle Macht, 100%. Und jetzt frage ich dich eine ganz einfache Frage. Wie viel Macht hat dann irgendein anderer Mensch über dich? Wie viel Macht hat der Teufel über dein Leben? Was fürchten wir uns? Jesus Christus, wenn wir ihm ganz vertrauen, dann geht es nicht nur mehr um eine Hoffnung in etwas zu haben. Einem, der ohne Sünde ist, in dem wir unsere Hoffnung setzen können, unsere Hoffnung auf ihn setzen können für ein ewiges Leben. Warum? Weil er für uns gestorben ist. Im Alten Testament, da schlachteten sie Tiere. Weltweit werden Opfer gebracht. In vielen Religionen muss man Opferungen bringen. Warum? Weil man hofft, damit erlöst zu werden. Als ich vor einiger Zeit in Kairo war, ich sprach mit einem jungen Studenten, er hat in England studiert, wir kamen ins Gespräch, bevor wir die Straße überqueren wollten, er lief in die Straße rein, wer Kairo kennt, Millionen, 20 und plus Millionen Menschen, viel Verkehr, und er schaute mich an und da kam ein Auto und ich schnappte ihn und zog ihn zurück und ich sag, was wäre jetzt geschehen, wenn du in das Auto gekommen wärst und tot wärst? Was wäre dann gewesen? Weißt du, wo du gewesen wärst? Ich hoffe, aber wissen kann es niemand. Sag doch, ich weiß es. Ich weiß es. Es ist nicht eine bange Hoffnung, es ist eine Gewissheit. Warum? Weil mein Leben in Jesus verborgen ist, der für mich bereits gestorben ist am Kreuz. Damit ich nicht erst durch diese Gerichtsfrage gehen muss, wenn ich vor Gott stehe, was wird jetzt geschehen? Wie wird er entscheiden? Wird er sich für mich oder gegen mich aussprechen? Ich weiß, Christus wird sich für mich aussprechen. Warum? Weil Christus für mich bereits gestorben ist. Er ist die Hoffnung der Welt. In meiner Krankheit, darum hoffe ich auf ihn. In meiner Not, darum hoffe ich auf ihn. In meiner Sünde, darum hoffe ich auf ihn. Und er wird mich nicht enttäuschen. Lass uns mal die Augen einen Augenblick schließen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du immer wieder klar und deutlich zu uns redest durch deinen Geist. Und egal in welcher Situation wir heute Morgen stehen, wo wir uns befinden, ob wir Jahrzehnte mit dir gehen, ob wir vielleicht heute Morgen das erste Mal von dir, Jesus Christus, als dem Sohn Gottes hören. Du liebst jeden Einzelnen und du möchtest heute Morgen dich jedem Einzelnen offenbaren und zeigen und jedem die Möglichkeit geben, nicht in eine ungewisse Zukunft zu gehen, sondern mit einer Gewissheit in den morgigen Tag, in diese Woche, in den Rest unseres Lebens hineinzugehen, weil wir wissen, wir stehen auf einem festen Fundament. Unsere Hoffnung ist auf Christus gegründet. Und ich möchte heute Morgen, während alle Augen geschlossen sind, eine entscheidende Frage stellen. Und ganz bewusst sage ich auch, vielleicht bist du Jahrzehnte in der Gemeinde gekommen. Jahrzehnte glaubst du, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Aber wenn du heute Morgen in dein Herz hineinschaust, dann stellst du fest, da sind so viele Bereiche, wo ich auf mich selber gehofft habe, auf Umstände gehofft habe, dass sie sich verbessern, auf alles möglich gehofft habe, aber nicht wirklich sagen kann, ich setze meine Hoffnung auf Jesus Christus. Aber heute Morgen möchte ich es bekennen. Ich setze mein Vertrauen, ich setze meine ganze Hoffnung, ich setze mein Leben in Jesus Christus. Und er wird sich der ganzen Umstände annehmen. Wenn du das heute Morgen empfindest und sagst, ja, ich will meine Hoffnung auf Jesus setzen, ich möchte für dich beten, egal wo du bist, dann heb ganz kurz deine Hand, während alle Augen geschlossen sind. Dankeschön, 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 so viele Hände. Lass sie ganz kurz oben, weil wir strecken sie nicht zu irgendeinem Menschen, auch nicht mal zu mir, sondern wir strecken sie zu Jesus. Und ich selber möchte auch hier heute Morgen vorne stehen, meine Hand ausstrecken und auch ganz neu sagen, Jesus, ich möchte meine Hoffnung auf dich setzen. Allein dir will ich vertrauen. Lass uns alle mal aufstehen. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, dass wir bekennen dürfen, mit unserem Mund bekennen, was unser Herz bekennt. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen unser Leben in deine Hand legen und sagen, Jesus Christus, Messias, Sohn Gottes, du allein bist es, der uns kennt, der uns liebt, der uns führt, der uns niemals im Stich lässt und der uns auch ans Ziel bringt. All unsere Hoffnung setzen wir heute Morgen auf dich allein. Vater, ich preise dich dafür. Lass uns einige Augenblicke so stehen bleiben. Und während das Lobpreisteam hier noch ein, zwei Lieder singt, singt mal gar nicht mit, sorry. Ich möchte das mal, vergebt mir. Singt mal nicht mit. Lasst sie singen, lasst sie anbeten. Und in dieser Anbetung horcht mal in euer Herz hinein. Und ich möchte hier den Raum öffnen. Ich weiß gar nicht, ob ich über Zeit bin. Ja, bin ich, wie üblich. Aber ich möchte einige Augenblicke einfach Raum geben, hier den Altar frei machen. Es geht nicht darum, dass ich mit euch bete. Ich komme gerne und bete mit euch. Aber es geht darum, dass ihr euch selber Jesus Christus heute Morgen stellt. Und sagt, ich will eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Ich möchte ihm bewusst auch zeigen. Und ich möchte heraustreten und sagen, ich möchte einige Augenblicke einfach in seiner Gegenwart sein, um ihm zu sagen, dass ich ihm vertrauen will.